Ich wollte schon immer den Westen kennenlernen, solange es ihn noch gibt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Die 101. Ausgabe.
Das wollte ich auch gerade sagen, 101.
Ja, dein Martina nicht, aber Ritter. Folgen.
Genau.
Ja. Ja, wie immer für euch an den Mikros, der Blockbuster-Babo, euer liebster Matze und meine Wenigkeit Nicolas Cage. Nicolas Cage, nicht Nicolas Cage.
Nicolas.
Der Arthouse-Otto. Ja, Matze, wie geht's dir?
Gut geht's. Geistig, körperlich noch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht hat man es letzte Woche auch schon gehört. Ich war so leicht infected.
Pfeifst so ein bisschen auf einem Loch.
Ja, wortwörtlich. Das linke Loch ist auf jeden Fall zu, das linke Nasenloch. Ja, aber wird schon gehen. Wir sprechen heute auf jeden Fall über einen sehr, sehr coolen Film, einen meiner Lieblingsfilme, einen richtigen Augenöffnerfilm. Genau, ja. Da freue ich mich drauf.
Genau, das, genau, da kommen wir gleich zu. Erstmal, ja. Aber.
Vielleicht kann man noch sagen, heute wieder die besten vergessenen Filme, ne?
Ja, die vergessenen besten Filme. Ja.
Die vergessenen.
So wie letzte Woche auch schon, habe ich es auch verkackt. Die vergessenen besten Filme. So. Ja. Oscar-Filme. So. Ja, die Frage, was hast du zuletzt gesehen? Die können wir heute so ein bisschen im Gleichschritt, sag ich mal, beantworten. Das klingt jetzt irgendwie komisch.
Oh.
Wir waren gestern Abend, wir nehmen am Mittwoch auf beide in Old Boy.
Wir marschieren.
Ja. lief der bei euch in Marburg in der OMU oder in der Synchro?
Ja.
Ah ja.
In der Synchro. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, gleich springt Hugo Weaving aus der Leinwand. Weil das die Stimme ist von Elrond.
Ah, okay.
Die Synchronstimme von Elrond war hier der Hauptdarsteller.
Desu?
Desu, genau. An Desus muss man denken, ne? Genau, ich muss die ganze Zeit an
Desus. Unterwäsche.
Ja, genau. Ja, ja. Aber so wollte ich es mir auch herleiten. Ja, ja.
Ja. Desu. Oh, Desu. Genau. Gespielt von Choi Min-sik. Ja, ich hatte die Wahl, ich wollte eigentlich erst nach Herne fahren und ganz faul mir die Synchro auch angucken, aber dann hat mich ein Kumpel aus Essen, hat mir dann geschrieben, ob ich nicht Bock hätte ins Kino zu gehen, da war mir schon klar, er wohnt in Essen, er möchte in Essen ins Eulenspiegel gehen und da lief halt die OMU. Was ich mir jetzt denke, so bei englischen Filmen mache ich das eigentlich immer, wenn es geht, bei Filmen, bei denen ich die Sprache nicht unbedingt verstehe, ist schon so eine kleine Hürde da, muss ich ehrlich zugeben, weil hast du mal eine Sekunde nicht hingeguckt, hast du wieder keinen Plan, was die gesagt haben. Ja. Warum auch immer man im Kino weggucken sollte, dazu komme ich vielleicht gleich noch kurz.
warum sollte man blinzeln?
Ja, also Oldboy, mein erstes Mal.
Ja.
Ich bin ja sowieso nicht sonderlich bewandert mit der Filmografie von Park Chan-wook. Die Frau im Nebel, den hatte ich gesehen, seinen letzten davor.
Sein aktueller Film läuft ja gerade im Kino.
No Other Choice, genau. Ja. Der von den Oscars irgendwie sträflich vernachlässigt wurde, habe ich gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob es ein Snap ist, aber der ist auf jeden Fall nicht berücksichtigt worden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Oldboy, ey, was soll man dazu sagen, ne? Puh. Wenn wir jetzt auf YouTube wären, dürfte man wahrscheinlich gar nicht über den Film sprechen, sonst werden wir direkt entmonetarisiert, wie man so schön sagt.
Ah.
Ich finde auch, das ist so einer dieser Filme, ne? Da würde ich echt ins Schwitzen kommen, wenn mich jemand bitten würde, die Handlung minutiös zusammenzufassen, weil da geht wahnsinnig viel vor sich.
Ja, und man darf halt auf keinen Fall spoilern.
Nee, also im Grunde, ganz im Groben geht es, wie gesagt, um den Geschäftsmann Oh Dae-soo, der am vierten Geburtstag seiner Tochter sturzbesoffen in so einer Polizeiwache landet und dort dann abgeholt werden muss. Und während er dann seine Tochter anruft, um ihr zu sagen, ja, irgendwie sorry, dass ich nicht da war, ich bringe dir voll das geile Geschenk mit, wird er von irgendwelchen unbekannten Leuten einkassiert und in eine Gefängniszelle gesperrt, die wie so ein Hotelzimmer eingerichtet ist, ja, mit so Teppichboden und einem Fernseher und einem Bett und so einem ganz schräg abgetrennten Bad. Also das hat irgendwie, das ist wie so eine Küchendurchreiche. Das ist kein eigener Raum, ja, sondern so eine Küchendurchreiche.
Eine Nasszelle,
und da hängt er dann,
eine offene.
Genau, und da hängt er dann fest. Und zwar nicht nur ein paar Tage, sondern 15 Jahre.
Ja. Das sind auch schon gefühlt die ersten 5 Minuten des Films, wo das so...
Ja, also er landet so, ich würde auch sagen, es sind nicht mehr als 10 Minuten, bis er in Haft landet.
Ja. Und bis man das auch schon hört, ja, bis man diese Info kriegt, okay, krass, genau, der sitzt da jetzt 15 Jahre ein oder was.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Kommentar, den er selbst aus dem
genau.
Off liefert, so,
ja.
Ja, hätte ich gewusst, dass ich hier 15 Jahre lang drin ja. bin und so. Ja, und irgendwann schafft er es dann tatsächlich, sich zu befreien und geht dann auf so einen kleinen Rachefeldzug. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu dem Film verraten.
Es ist, der ganze Film ist eine Rache-Symphonie.
Ja.
Mit einer Menge Twists.
Ja, es ist eine regelrechte Rache- und Gewaltoper, möchte ich mal
sagen. Ja, oder Oper, ja.
Ja.
Und es wird ja sogar Mozart angespielt.
Vivaldi.
Vivaldi, Entschuldigung.
Genau, hast recht. Die 4 Jahreszeiten.
Ja, 4 Jahreszeiten, ja.
Ja, ja, da tun sich Abgründe auf, meine Güte, ey.
Weißt du,
unfassbar,
weißt du,
dass.
Ja.
Bitte?
Ja, ich wollte sagen, wie mir der Film angepriesen wurde vor 18 Jahren, als ich den ungefähr, so 2008, 2009 habe ich den zum ersten Mal gesehen und da war das ja so ein richtiger Fanliebling, also dann, das war so ein Geheimtipp, so ein, das ist hier der südkoreanische Pulp Fiction sozusagen. Ja. Dabei ist es also, man kann wahrscheinlich so schon sagen, es ist nicht gerade ein Feel-Good-Movie. Es ist ein spannender Nein. Film, aber es ist nicht gerade ein Feel-Good-Film.
Ja. Das ist es definitiv nicht, nee. Das ist auch so ein Film, da könntest du auch ewig drüber analysieren und so. Werden wir jetzt heute an dieser Stelle eher nicht tun, da wir heute über einen anderen Film lieber sprechen. Was heißt lieber? Wir haben heute einen anderen Film auf dem Programm. Nee, aber warum ich gerade meinte, warum sollte man im Kino wegschauen? Also ich bin gestern um 6 Uhr aufgestanden, um nach Köln zu fahren für eine Pressevorführung von The Bride.
Mm.
Ja, schon wieder Frankenstein im Kino, ey. Langsam habe ich auch echt die Schnauze voll davon. Und dann bin ich abends relativ spontan ins Kino gegangen und dann sind mir irgendwann doch immer mal wieder so ein bisschen die Äuglein zugefallen. Und das ist dann natürlich scheiße, wenn du dann dem Dialog nicht lauschen kannst, weil zufällig spreche ich jetzt gerade kein Koreanisch. Deswegen muss ich den Film auf jeden Fall nochmal sehen, um da abschließend für mich eine Meinung, also nicht Meinung drüber zu bilden, der hat mir auf jeden Fall gefallen, sehr, sehr schräg, sehr, sehr schockierend alles.
Ja.
Ich habe den jetzt aber zum Beispiel noch nicht gelockt bei Letterboxd, aber also geht mal davon aus, dass das jetzt keine schlechte Wertung wäre.
Ja.
Also, wenn du halt, du kennst das ja selbst auch, manchmal sitzt du halt im Kino und hattest einen sau anstrengenden Tag und dann fallen dir halt mal die Augen zu, so, das hat ja nichts mit der Qualität des Films zu tun.
War bei mir tatsächlich gestern auch so.
Ja.
Man kann vielleicht noch dazu sagen, der lief ja jetzt hier im Rahmen der... Oder hast du es eben schon gesagt, Best of Cinema?
Nee, Best of Cinema, genau.
Ja, dass der es war der erste Dienstag im Monat und
genau.
Ja, das sollte der letzte Filmfan jetzt auch mitbekommen haben, dass es seit 3 Jahren so eine Reihe gibt, die bundesweit ausgestrahlt wird namens
Best of Cinema. Ach, die gibt es echt erst seit 3 Jahren?
Ungefähr, ich meine so circa 3 Jahre. Ich denke, seit 3 Jahren gucke ich mir da Filme an, vielleicht auch schon länger.
Ah.
Genau, und will ich mich nicht drauf festlegen, Niklas, sorry. Also wenn es länger nee, schon existiert,
gut.
Dann ist das so. Aber,
ja.
Genau.
Nee, das ist aber recht, seit 2022, also 4 Ach, Jahre.
Ja.
Nee, ist interessant, dass du das sagst, dass das jeder inzwischen mitbekommen haben sollte, weil der Kumpel gestern, mit dem ich im Kino war, der Dennis, liebe Grüße, der war so, ey, ich verstehe gar nicht, warum die den Film jetzt zeigen. Ich so, ja, Best of Cinema. Und er kannte die Reihe nicht. Und dann habe ich ihm nochmal hier die... Das Line-Up gezeigt, so für die nächsten paar Monate, wo ich ja immer noch sagen muss, also ich weiß nicht, wer da in diesem Komitee sitzt, aber sorry Leute, ne, John Wick ist echt weder ein Meisterwerk noch ein Klassiker des Kinos.
No aber offense, ein Kultfilm.
Also, ja, ist ja schön, aber... Aber gut, im selben Zug muss ich dann auch sagen, dass eigentlich auch Sicario nicht in diese Reihe reingehört, aber den finde ich ja geil, deswegen gehe ich da jetzt einfach mal mit.
So. Der ist zu neu, ne?
Der ist zu neu, ja.
Also, bei John Wick halt auch, ja.
Ja, ich meine, John Wick ist ja irgendwie von 2016 oder so, oder? So. Wohingegen so ein Oldboy von 2003, ja.
Kultstatus gibst du John Wick nicht?
Das war mir einfach damals zu stupide. Ich habe nicht verstanden, warum die auf dieser Prämisse, okay, die fand ich ganz cool so, der Hund von diesem Typ wird umgebracht und er will sich dafür rächen, warum die da, wie man daraus so eine riesige Lore erschaffen konnte, erschließt sich mir bis heute nicht.
Die unterschreibe ich auch. Also Fortsetzungen in dem Ausmaß hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber mehr wollen wir da jetzt auch nicht Wollte nur kurz, alles gut.
Zumal ja John Wick 1 eher so eine Art Drive war. Das war ja so ein kleinerer Film.
Ja, ja.
Ich glaube auch nicht, dass die jemals damit gerechnet hätten, dass das so ausartet. Inzwischen ja sogar mit Spin-Offs. So.
Ja, ja. Das ist das John Wick Universe, ja.
Ja.
Nee, aber alles gut, alles gut. Das ist ein Film, über den man streiten kann. Da bin ich ganz deiner Meinung.
Dann aber auch definitiv noch ein kleiner Programmhinweis, ne, für alle, die es dann jetzt endlich mal mitbekommen haben. Am 7. April dann Sicario von Denis Villeneuve. Den werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, weil da sind auch geile Aufnahmen auf jeden Fall entstanden, die auch auf die Leinwand gehören. Ne? Diese Weiten im texanisch-mexikanischen Grenzgebiet, wo sie da unterwegs sind, glaube ich zumindest.
Ja. Den Film
lange nicht mehr gesehen.
Roger Deakins an der Kamera.
Ja,
großartig. Kann man
falsch machen mit.
Ja, das alleine deshalb lohnt sich den Film nochmal auf der großen Leinwand. Ja. Ich werde mir den auch nochmal, wenn ich nicht im Urlaub bin. Lass uns nochmal ganz kurz zu Oldboy. Der ist von 2003. Nicht zu verwechseln, genau. Es gab ein Spike Lee Remake mit Josh Brolin von 2013. Habe ich nicht gesehen.
Werde ich nicht.
Ich muss sagen, ich bin so leicht neugierig eigentlich, mir den vielleicht doch mal anzugucken. Vielleicht, wenn ich den irgendwo mal sehe im Stream, hau ich ihn mal rein und lass den mal so auf zweifacher Geschwindigkeit oder so laufen. Würde mich mal interessieren.
Das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in aller Konsequenz gemacht haben, weil meistens werden solche Remakes für die Amerikaner entschärft.
Ja.
So, genau. Wir wissen ja alle, welche Begebenheiten, oder wir beide zumindest wissen, welche Begebenheiten sich für Odessu im Verlauf des Films noch ergeben, und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie das gemacht haben.
Du, das interessiert mich tatsächlich, muss ich sagen, was daraus, also wie der Handlungsverlauf bei Spike Lee inszeniert wurde. Ich wollte noch sagen, Old Boy 2003 von Park Chan-wook, also das Original. Ich denke, der Film hat auf jeden Fall auch vielen Hollywood-Regisseuren so als Inspirationsgrundlage gedient. Nicht nur so bildtechnisch, also der hat sehr viele schöne so Szenenübergänge. Also Cuts, der Schnitt ist sehr, sehr interessant, und auch so Kameraeinstellungen. Ne? Ich sag nur, er fährt irgendwie vom Auge oder vom Mund durch mit der Kamera, dann rückwärts durch die Stäbchen durch, und dann zieht er sich so eine Teigtasche rein oder so ein Sushi-Stück. Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall, und hat eigentlich so kameratechnisch und inszenatorisch macht der Film sehr viel Spaß. Wie gesagt, die Handlung, das wird im Verlauf dann doch sehr dramatisch, und es ist schon, es ist schon ein Hardcore-Drama. Zu dem wir jetzt auch nicht zu viel verraten. Nee. Aber wie gesagt, die Inspirationen späterer Hollywood-Filme, die merkt man da schon.
Ja.
Die da so drin liegt. Ein Name ist ja hier eben schon gefallen, Denis Villeneuve. Der hat, glaube ich, auch für den einen oder anderen Film aus Oldboy sich was rausgezogen. Mehr würde ich da jetzt auch nicht zu sagen wollen.
Ja. Ja, wo wir es gerade schon von Denis Villeneuve und tollen Kamerabildern hatten, die in unendlichen Weiten entstanden sind, das gilt ja auch für den Film, den wir heute besprechen möchten. Da sind auch unendliche Weiten zu sehen.
Ein wahrer, bester, vergessener Film.
Dazu möchte ich sagen, also ich halte den Film nicht für vergessen. Ich finde, der spielt bis heute irgendwie, zumindest in den richtigen, oder was heißt in den richtigen, es gibt keine falschen Kreise, aber in bestimmten Kreisen sicherlich eine große Rolle kulturell. Aber vielleicht möchte man den Film vor allen Dingen mal an ein jüngeres Publikum auch heranführen, weil ich kenne jetzt niemanden, der in unserem Alter oder jünger ist, der sagt so, boah, ja klar, den habe ich schon dreimal gesehen. Weil wir kennen das ja alle so, es ist ja gar kein Problem für Konsumenten von Netflix etc. mal so eine ganze Staffel durchzubingen, von 7-8 Stunden gefühlt. Aber wenn das mal so ein Film ist, der so 3-4 Stunden geht, dann so, boah, das geht mir viel zu lang, da habe ich keine Zeit für. Aber lasst euch das gesagt sein, da die 4 Stunden zu investieren, lohnen sich. Es ist nämlich so, wie gesagt, der Film hat halt zwei Fassungen. Genau. Einmal die ursprüngliche Kinofassung, 180 Minuten, und die Langfassung 237 Minuten. Und die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie ich gerade im Vorgespräch so den Vibe bekommen habe, der Matze auch.
Ja, auf jeden Fall. Keine Minute zu lang, die Langfassung. Und keine Minute langweilig. Langweiliger. Ja. Also, was nicht heißen soll, dass der Film in irgendeiner Weise langweilig ist. Ja, Kevin Costner hat 1990 das Western-Genre wiederbelebt, sozusagen. Ja. Das galt ja zu dem Zeitpunkt sehr als ausgestorben. Und, ach so, genau, zu den zwei Fassungen kann man noch sagen. Ich denke, die Langfassung, oder sagen wir so, die Studiobosse wollten keinen Film, der länger als 3 Stunden ist. Haben anscheinend Kevin Costner dazu gebracht, den Film eben auf 3 Stunden zu kürzen. Und diese Langfassung, die war dann tatsächlich für den europäischen oder den nicht-amerikanischen Markt vorgesehen.
Das ist halt die Frage. Also ich weiß nicht, von wem das kam, weil er hat ja aus Hollywood kein Funding bekommen, keine, wie heißt das denn auf Deutsch? Niemand wollte diesen Film bezahlen, so. Und daraufhin hat er dann sein eigenes Produktionsstudio gründen müssen, mit dem er dann diesen Film realisiert hat. Deswegen, ich weiß nicht, von wem am Ende dann die Entscheidung kam, dass du einem amerikanischen Publikum nicht mehr als 3 Stunden zuhören kannst, aber irgendwelche Studiobosse jetzt nicht, weil das war ja dann seine eigene Produktionsfirma.
Aber der Verleih.
Ach, der Verleih.
Ja, der Verleih. Das war dann wahrscheinlich MGM. Ich habe es jetzt gar nicht mehr über den Wikipedia-Artikel rausfinden können, aber oder mit einer Kurzrecherche, aber MGM-Logo prangt sehr groß im Vordergrund. Und ich kann mir vorstellen, der Film ist nämlich aktuell überhaupt nicht im Stream zu finden. Also man kann ihn auch nicht bei Apple TV kaufen, also im iTunes Store kann man ihn nicht kaufen, weder bei Amazon noch sonst wo. Du hast gesagt, der ist ziemlich hart out of print, was nichts damit zu tun haben muss. Aber ich kann mir vorstellen, da jetzt gerade Kevin Costners Horizon bei Amazon läuft, dass der so ein bisschen gepusht werden soll. Und
kann schon sein, ja.
Die bewusst gesagt haben, okay, wir nehmen Der mit dem Wolf tanzt runter, falls er jemals bei Amazon drauf war, seit der MGM-Übernahme, oder eben gar nie drin war. Ne? Also ich glaube, es gibt zu dem Film auch keinen Remaster. Den Film gibt es auf Blu-ray, aber dazu gibt es keine neu digitalisierte Fassung oder so.
Was ihm jetzt aber keinen Abbruch tut, muss man sagen.
Nein, ja gut, das kannst du am besten fantastisch beurteilen.
Aus,
ja.
Also fand ich jetzt zumindest.
Ja. Du hast eine Disc-Version geguckt, ne?
Ja, also der, also kurz, der Film wurde von Orion in den Verleih gegeben, also Orion Pictures, und die gehören, die waren übrigens damals so das, was heute Neon und A24 sind, Alter.
Cool.
Die haben nämlich 84 den Oscar gewonnen für Abandeus, dann 86 für Platoon, 90 für Dances with Wolves und 91 für Silence of the Lambs. Also rechnet nochmal ein Jahr drauf, also Silence of the Lambs 92, der mit dem Wolf tanzt 91 und so. Ja, krass. Und die gehören ja mittlerweile zu MGM. Und MGM, wie du gerade schon gesagt hast, gehört zu Amazon. Deswegen, eigentlich ist das unfassbar, dass sie den nicht im Portfolio haben, also Amazon Prime.
Wie gesagt, Horizon haben sie ja gerade drin. Vielleicht wollen sie, ne? Ja, dass die Leute nicht sich denken, oh, da ist der mit dem Wolf-Tanz, dann gucke ich lieber den statt Horizon, ne? So, weiß nicht, ob das damit irgendwas zu tun hat, ja.
Aber gut, wollen wir endlich mal zum Film kommen?
Bitte.
Worum geht's? Soll ich das kurz zusammenfassen oder möchtest du das machen?
Der Cold Opener hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? Worum es geht. Kevin Costner, a.k.a. John, gerade eben hatte ich es da noch gesagt.
John Dunbar.
Lieutenant John Dunbar will den amerikanischen Westen kennenlernen, bevor es ihn nicht mehr gibt. Bist du historisch bewandert?
Geht so. Also geht es so. Spielt zur Zeit des Sezessionskrieges.
Sezessionskrieg, ne? Danke, ja.
Ja.
Also irgendwie so und blaue Uniform gegen graue Uniform, kann das sein?
Ja.
Ja, ne?
Also der amerikanische Bürgerkrieg, es ging ja im Groben darum, dass die Unionsstaaten, also die Nordstaaten und die Konföderation, also die Südstaaten, gegeneinander angetreten sind. Zu Anfang ging es wohl einfach darum, dass die Südstaaten sich abspalten wollten und die Unionsstaaten die Nordstaaten gesagt haben, nee, geht nicht. Ja, wir bleiben die USA und zwar alle zusammen, und darum ging es dann im Groben. Später sind dann auch noch so andere Sachen wie die Sklavenfrage dazu gekommen.
Genau. Das hätte ich da auch noch hinzugefügt, ja, die Sklavenfrage,
Und wir befinden, also der Krieg ging von 1861 bis 65 und wir befinden uns mittendrin, nämlich 1863. Genau, und da geht es dann in so einer Szene los, dass John Dunbar in irgendeinem in irgendeiner Schlacht in Tennessee verletzt wird und ihm droht die Amputation seines Beines. Und er hat da gar keinen Bock drauf und deswegen schleicht er sich in so einem unbeobachteten Moment auf sein Pferd Cisco und reitet einfach auf die Südstaatler zu, die da gerade sich mit den Nordstaatlern gegenüberliegen in Schützengräben, um sich erschießen zu lassen, weil er hat halt keinen Bock, mit einem Bein weiterzuleben. Und die schaffen es nicht, ihn abzuknallen, weil er auf seinem Pferd reitet. Und er schafft es nicht, sich erschießen zu lassen. Aber das sorgt irgendwie dafür, dass die Aufmerksamkeit der Gegner kurz bei ihm sind, statt bei den Gegnern. Und deswegen nutzen dann seine Kameraden die Chance, um diese kleine Schlacht für sich zu entscheiden. So. Und da sind sie ihm dann so dankbar drüber, dass er zu einem fachkundigeren Arzt geschickt wird, der sein Bein retten kann. Und zur Belohnung darf er sein nicht nur sein Bein, sondern auch Cisco, sein Pferd behalten und darf sich seinen nächsten Einsatzort aussuchen. So. Und da kommt es dann, wie gesagt, dazu, dass er sich von allen Schlachtfeldern weg dazu entscheidet, sich nach Fort Sedgwick versetzen zu lassen. Das ist irgend so ein einsamer und verlassener Außenposten in Dakota irgendwo. Ich glaube, wahrscheinlich South Dakota. Also im heutigen South Dakota. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Grenzland zwischen weiten Feldern und Äckern und halt dem Land der Ureinwohner, der Sioux.
Da ist einfach tausende von Meilen weit nichts.
Nichts, ja. Und außer ich bin ja da gewesen, ne?
Du bist da gewesen, genau,
ja. Ich bin da gewesen, wo die das gedreht haben in South Dakota im Badlands National Park. Es sieht halt immer noch genauso aus.
Ach, wie cool.
Im Grunde, ja, ja.
Na, immerhin.
Ja. So, und als er dann da in Dakota ankommt, wird er dann auch von so einem, ist das so ein General oder so, gefragt, ja, was willst du denn in Fort Sedgwick? Ist doch voll der Arsch der Welt.
Ja.
Und dann sagt er eben das Zitat, was du gerade als Cold Opener angebracht hast, dieses, ja, ich wollte schon immer den Westen kennenlernen, solange es ihn noch gibt.
Ja.
So, und als er dann in Fort Sedgwick angekommen ist, kommt es auch schon relativ bald zu Kontakt mit Sioux-Indianern und entgegen der Erwartung, dass es da zu irgendwelchen blutigen Auseinandersetzungen kommen wird, nähert man sich langsam einander an. So, und das ist dann so der Großteil der Handlung dieses Films, dieses gegenseitige Kennenlernen. Wie das eben so ist, ne, merkt er dann immer mehr, dass die Weißen eigentlich nur Scheiße verzapfen und das Leben dieser Ureinwohner der Sioux oder der Lakota schützenswert ist, ne, und wechselt dann so ein bisschen die Seiten. Deswegen wird ja auch, also vielleicht kommt euch das bekannt vor, deswegen wird ja zum Beispiel Avatar immer wieder vorgeworfen, dass er einfach nur ein Abklatsch dieser Geschichte hier sei. Also der Film von James Cameron, nicht der Herr der Elemente.
Avatar, Pocahontas so ein bisschen, ne? Es ist immer,
ja.
Oder sagen wir so, es ist diese Thematik. Ich fange nochmal anders an. Also Kevin Costners, John
Dunbar.
Dunbar, danke. Alter, die ganze Zeit denke ich über diesen Namen nach und jetzt im Podcast vergesse ich ihn ständig. Der kommt natürlich auch mit einem Vorurteil da an oder mit Gerüchten, dass er, ich glaube, er sagt es ja immer, diese Leute sind alles andere als, nachdem er sie besser kennenlernt, sind alles andere als Bettler und Gauner. Also das ist irgendwie die Info, mit der er da angekommen ist. Ich glaube, er hatte bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar keinen Kontakt zu Indianern, amerikanischen Ureinwohnern, Natives.
Hatten wahrscheinlich die wenigsten.
Genau, die wenigsten, ja, außer die Leute, die da halt stationiert sind oder schon länger stationiert sind. Ne? Du hast ja gesagt, er war in Tennessee, das war ja ganz woanders, ne? In Südstaaten.
So ein paar Staaten weiter ist das auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt ist er eben, ja, man muss sich das halt mal so ein bisschen geografisch halt auch angucken, ne? Und wie riesig und weit das alles ist. Also da gab es halt echt gar nichts, nur diese Indianerstämme, als die USA sich gegründet haben und und so Stück für Stück eben angefangen haben, da das Land zu besetzen und zu kolonialisieren, später dann zu industrialisieren und eben die amerikanischen Ureinwohner zu verdrängen. Und während eben genau das alles irgendwo im Hintergrund passiert oder von Osten an anrollt, freundet er sich eben mit einem Stamm der Sioux.
Sioux.
Sioux mit X am Ende geschrieben, ne? Ja.
Ja.
Genau, das. Wie sag's nochmal? Sioux.
Sioux.
Sioux-Indianer, genau. Ach so, jetzt habe ich's, weil ich war nochmal kurz verwirrt. Sie sprechen aber Lakota.
Sie sprechen Lakota,
genau. Sie sprechen Lakota, genau. Das ist, das ist eine Jetzt habe ich gerade eine interessante kleinen Fun-Fact. Es wurde, ich glaube, Avengers 1 hatte ich irgendwo jetzt neulich gehört, Avengers 1 wurde nochmal neu synchronisiert in Lakota.
In Lakota, genau.
Ja, von den, ja. Vom Originalcast.
Ja, das ist auch krass, ey.
Das ist auch cool vor allem.
Total.
Also war da noch Nachfrage da. Also, ja, so viel zur Geschichte. Ich meine, man kann nicht viel spoilern.
Nee, eigentlich nicht.
Im Grunde ist es so, in diesem, oder zu dem Stamm, also er freundet sich mit einem bestimmten Indianer an, strampelnder Vogel, die Looking haben alle Bird, so coole Namen, muss ich sagen. Auch wenn die Namen lang sind, aber das ist so eine kleine Charakterisierung steckt schon mit drin, ne? Für jeden Namen, den sie so ihren Stammesmitgliedern geben. Und unter diesen Stammesmitgliedern ist halt auch eine Frau, eine weiße Frau, die schon als Kind anscheinend entführt wurde. Nicht von diesen Sioux-Indianern, sondern vielleicht von anderen, das weiß man nicht. Aber sie wurde als Kind schon entführt und
hast du das so verstanden? Oder sagen wir es so? Ich weiß es schon
nee, gar ich, nicht. Nee, ich weiß nicht, ob das... Die sahen anders aus. Die sahen ja eher aus wie die... wie dieser Stamm, der da so ein bisschen aggressiver auftritt, ne?
Ja. Die bringen ja irgendwie ihren Vater um. Ja. Oder ihre ganze Familie. Und dann rennt sie davon. Und ich dachte, sie rennt dann einfach den zu in die Arme und wird dann aufgenommen.
Das kann sein, ja.
Deswegen tritt ja auch ein strampelnder Vogel so ein bisschen als ihr Vormund oder ihr Vater
ja.
auf.
Ja. 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 Ein männlicher. Ja, also sagen wir so eine leichte patriarchale Struktur gibt's da auch, ne? Das wird so ein bisschen angedeutet innerhalb dieses Stammes, dieses Dorfes so ein bisschen, ne? Er ist ja auch so der, ich sag mal, der geistliche Führer oder der, kann man das so sagen? Ja, doch, ja, nee, der Zehn Bären ist so der Stammeshäuptling, der Älteste.
Zehn Bären ist der Häuptling und genau. Strampelnder Vogel ist so ein bisschen so der Schamane oder
der sowas. Schamane, genau, danke.
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Wenn man das so sagen darf.
Der spirituelle
Typ. Ja, genau. Typ. Genau. Ja, und natürlich ist es dann auch so im Verlaufe. Also ich finde es erstmal krass, er findet, John Dunbar will quasi sich den Sioux vorstellen und zieht seine beste Uniform an, reitet los, trifft aber dann auf dem Weg eben auf diese besagte Frau, die auch zum Stamm gehört, die aber gerade versucht hat, sich die Pulsadern aufzuschneiden oder so, ne?
Ja, das kommt ein bisschen später tatsächlich. Also ihr merkt schon, der Film, da passiert viel und der ist lang, deswegen kommt man da ein bisschen durcheinander. Aber,
ach so, wolltest du vorher noch einen Punkt ansprechen?
Nee, aber also das ist ja der Vorwand, den er da nutzt, um wirklich auch mal dahin zu reiten. Aber die lernen sich, also die sehen sich schon vorher irgendwann
genau.
so ein bisschen.
Strampelnder Vogel besucht ja sein Lager, ne, während er nicht
genau.
da ist. Ja.
Er erwischt ihn so ein bisschen, wie er da in seinem Lager rumschnüffelt.
Genau.
Ja. Nee, aber du hast recht. Also durch den Vorfall mit steht mit einer Faust, heißt sie, genau. die andere Weiße, wird das also so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Aber da sagen sie ihm ja schon so, ja, du bist hier nicht erwünscht, verpiss dich und so.
Ja.
Vor allen Dingen dieser eine, ja, also bei Avatar ist er der Charakter Tsutay, ja. Falls du den noch kennst.
Genau. Apropos Avatar, das, ne? Das wollte ich gerade, gut, dass du es sagst. Wir haben hier eine Figur, die auch bei Avatar mitspielt, tatsächlich. Das ist ja hier der von diesem Indianer-Clan, der so ein bisschen aggressiver auftritt. Oh, ich würde es gerne wissen, was für ein, wie der Stamm sich nennt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Stammeshäuptling. Aus dem ersten Avatar-Teil.
Ja, das, also der designierte Nachfolger zumindest. Weil es gibt ja einmal die Älteren, also diese Zakik und ihren Mann, und dann kommen Neytiri und dieser Tsutay. So,
ja.
Und die beiden sollen ja eigentlich diese Ämter übernehmen. Und dieser Tsutay ist so original dieser Wind in seinem Haar, Indianer.
Wind,
so genau diese Rolle ist das.
Genau. Okay, wir haben gerade aneinander vorbeigeredet. Ich meinte den Darsteller, Wes Studi. Wenn mich nicht alles täuscht, spielt der auch bei Avatar 1 mit tatsächlich. Und er ist der Echt? Vater von Neytiri.
Ah.
Ja, er stirbt ja in Avatar 1. Und ich bin mir ziemlich sicher. Ja, Wes Studi. Etu Khan heißt er in Avatar 1. Und er ist der, die haben so rot angemalte Gesichter. Sie überfallen ja auch, die tauchen am Anfang auf, sie überfallen diesen Karawan der Kevin Costner dahin bringt. Und am Ende tauchen sie nochmal auf, dieser Stamm. Die greifen auch das Sioux-Dorf an. Und der Häuptling von denen, der tritt auch total cool auf. Der schreit auch die ganze Zeit rum, hat diese Keule in der Hand. Und das ist Etukan, das ist der Vater von Neytiri.
Okay.
Ja, man erkennt es auch an der Stimme. Ja, cool. Man erkennt ihn auch hundertprozentig an der Stimme. Ja, der hat eine sehr
Hast du den Film in der Originalversion gesehen?
Irgendwann mal. Jetzt habe ich ja die Arte Kinofassung geguckt. Auf Arte, ach so. Ne? Heute kann man dazu sagen, ne? Heute Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr könnt den Film noch siehst du, wir haben es eben über Streaming gehabt. Bei Arte könnt ihr ihn euch angucken, die Kinofassung, genau.
Ach so. Ja. Ach, du konntest nur die Kinofassung sehen, weil deine PlayStation, du die nicht benutzen kannst.
Weil ich zu gemütlich war, die PlayStation aus dem Schrank zu holen und anzustöpseln, ja. Ich habe doch auch dieses Problem mit dem Controller.
Ja, hast du mir
erzählt, ja. Da hatte ich schon keinen Bock mehr drauf, der Controller lässt sich nicht mehr aufladen, ja.
Ah, ja, okay. Ja, gut. Dann hast du dir im Grunde eine Stunde gespart, sag ich mal.
Ja.
Ja.
Aber gemerkt, dass, also, ne, dass der Film da Qualitäten verliert. So viel zum Cast.
Ja, also wie gesagt, mir kam der nicht langweilig vor oder zu lang oder so, das ist schon wirklich interessant.
Ich wollte noch ganz kurz zu dem Punkt, wo er steht mit einer Faust antrifft. Und ja. Wie fandest du denn das, dass er ihre Wunden mit einer amerikanischen Flagge verbindet?
Was er hat halt nichts anderes.
Ja. Also, aber siehst du da nicht so eine Symbolik drin?
Na, das könnte man natürlich schon so ein bisschen als White Savior lesen, ne?
Ja.
Das ist im Film ja auch an manchen Stellen vorgeworfen worden, dass er so eine White Savior-Geschichte sei, genau. Aber das sehe ich völlig anders, weil er freundet sich mit den Indianern an, aber er sorgt ja im Grunde eigentlich nicht dafür, dass die über irgendjemand anderen obsiegen oder so. Klar, in der einen Schlacht gewinnen sie schon, weil sie dann plötzlich Schusswaffen haben und die anderen halt nur mit Pfeil und Bogen ankommen.
Ja.
Da finde ich Avatar schon wesentlich eher White Savior. So, das hat mich dann doch überrascht, wie minimal ich den Anteil hier eigentlich fand, ja. Aber was für eine Symbolik ist das für dich mit der Flagge?
Ja, genau das Gleiche eigentlich auch, ja.
Okay.
Das habe ich mir damals schon gedacht, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Wie offensichtlich soll das denn bitte sein irgendwie, ne? Ich habe nicht den Begriff White Savior im Kopf gehabt, aber das ist auch genau der Punkt, der dem Film so ein bisschen vorgeworfen wird, ne? Man kann auch noch dazu sagen, bis der mit dem Wolf tanzt erschienen ist, waren Indianer oder amerikanische Ureinwohner, die hatten so im Hollywood-Kino eher so ein sehr klischeebehaftetes Bild oder wurden sehr, sehr klischeebehaftet dargestellt. Ja. Dass du jetzt hier so Passagen hast, wo minutenlang indianische Darsteller auf Lakota miteinander sprechen und dann auch noch das Ganze untertitelt wird, das war komplett ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht... Das war ein ziemliches Novum im Hollywood-Kino. Und ich muss sagen, also Kevin Costner, der kam ja jetzt aus einer etwas anderen filmischen Ecke, aber anscheinend, wie wir ja heute wissen, dadurch, was er ja später noch alles produziert hat, unter anderem ja auch noch die sehr beliebte und kommerziell sehr erfolgreiche Serie Yellowstone, Er ist halt Farmers Sohn, ne? Er ist Farmers Kind und ist auch irgendwie auf einer Farm aufgewachsen. Und ich glaube, der konnte schon von Kindesbeinen an reiten und so ein Zeug. Also der hat schon so einen gewissen Background zu dem Thema und zu dem ganzen Setting. Also es ist nicht so... ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Mel Gibson und Braveheart, ne? Wobei Mel Gibson sich ja auch so... ähnlicher Thematik mit Apokalypto angenommen hat, was heißt ähnliche Thematik, aber er hat auch einen sehr konsequenten Film gemacht, was so Thema Ureinwohner angeht, ne? Und der war sicherlich auch in gewissen Teilen von der mit dem Wolf tanzt inspiriert, aber bei Braveheart ist es eher, ja, ich weiß nicht, was hat Mel Gibson für einen schottischen Background irgendwie, ne? Der hat ja einen australischen Background, also der hat sich da ein Thema genommen, was er gut verfilmen konnte und das möglichst episch und Oscar-baity gemacht halt, ne? Ja, also hier ja auch im Grunde, ne? Das ist ja das, was ich eingangs so noch, bevor wir aufgezeichnet haben, zu dir gesagt habe, dass soll jetzt nicht irgendwie ein schlechter Vergleich oder eine Verunglimpfung sein, wenn ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, okay, das ist Kevin Costners Schindlers Liste. Das zeigt so ein bisschen den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern, ne? Ohne es jetzt zu zeigen, aber es zeigt uns, guck mal, das war eine Kultur, die hier gelebt hat und existiert hat, die einfach ausgelöscht wurde, ne? Und also so einen Eindruck hat der Film damals auf mich gemacht, deshalb dieser Schindlers Liste-Vergleich. Völkermord und Auslöschung einer Kultur, so, ja. Den Effekt hatte.
Ja, also es lässt sich auf jeden Fall nicht von der Hand weisen, dass die Amerikaner ihren Lebensraum und ihre Kultur auf den Aschen einer anderen Kultur errichtet haben, ne? So. Das wird ja auch aufgegriffen im Film, ne? Also Strampelnder Vogel, der weiß das ja, ja, der fragt doch immer wieder John Dunbar, der ja im Verlaufe den Namen Tanzt mit Wölfen, Dances with Wolves, zu Deutsch halt der mit dem Wolf tanzt bekommt, weil er ständig von einem Wolf namens Socke verfolgt wird. Der fragt ihn immer wieder, ja, wann kommen die Weißen und wie viele werden das sein? Und John Dunbar lässt die Beantwortung dieser Frage so bewusst im Unklaren, weil er strampelnde Vogel und seine Kameraden da nicht der Hoffnung auf ein Überleben des Stammes berauben möchte, obwohl er natürlich weiß, dass da ziemlich viele Weiße unterwegs sind und dass das immer mehr werden und schlussendlich auch zu viele sein werden, als dass die Indianer da groß was gegen ausrichten könnten, wenn man jetzt mal, weiß nicht, so kleine Erfolge wie die Schlacht am Little Bighorn oder so außen vor lässt. Aber er kommt ja immer weiter zu der Auffassung, dass nichts, also das sagt er ja auch wortwörtlich, schreibt er so in sein Tagebuch und wir hören es dann so aus dem Off mit seiner Stimme, dass nichts, was man über diese Menschen gesagt hat unter den Weißen, stimmt. Und er betont auch immer wieder die Feinheiten im Umgang miteinander, also wie die Sioux miteinander umgehen und wie beeindruckend er das findet. Und ich finde das total schmeichelhaft, wie der Kontakt zwischen ihm und denen aufgebaut, langsam aufgebaut und
wie respektvoll, wie würdevoll.
Total, ja. Er schreibt ja auch selbst irgendwann in sein Tagebuch so, dass der Austausch von Gedanken nur langsam stattfindet und dass er darüber genauso enttäuscht ist, wie der Lehrreiche, nennt er ihn, glaube ich, ungefähr so, also Strampelnder Vogel.
Ja.
Aber sie schaffen es ja doch irgendwie, ja. Dann kommt er dahin und bringt denen irgendwie Zucker und Kaffee mit und im Gegensatz dazu bekommt er dann Büffelfell und so.
Ja.
Das ist ja übrigens auch, ne, die Büffeljagd. Die Büffel verspäten sich irgendwie und die haben schon alle Schiss, dass sie hungern müssen, weil ihre Nahrungsvorräte aufgebraucht sind. Und dann kommen sie doch irgendwann und dann findet diese Büffeljagd statt. Und das sind wahnsinnig beeindruckende Szenen, die wir da zu sehen bekommen.
Tatanka,
genau. Also wie sie das mit Kamera eingefangen haben, hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt, ne?
Ja, wirklich großartig. Großartige Szenen. Ich habe auch also viel mit Matte Paintings und halt die ein oder andere, ja, so kurz bevor das digitale Zeitalter eigentlich begann, ne? 1990, 89, 90. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Das ein oder andere so mit Puppets, das ein oder andere vielleicht so leicht animiert und irgendwie sehr schemenhaft gehalten. Aber sie haben es tricktechnisch auf jeden Fall sehr gut gemacht, muss ich sagen.
Ich glaube nicht, dass da CGI im Spiel war.
Nee, CGI nicht, ne?
Also das habe ich im Internet gelesen, diese Büffel, die erlegten Büffel, die da rumliegen, das waren so Drahtgestelle mit so Fell drauf und ein bisschen Kunstblut.
Mhm.
Aber ansonsten, die Büffelherde war echt, so, das war alles echt.
Ja.
Ja, weil ich weiß jetzt nicht, wie sie denn die Szenen gemacht haben, wo die Büffel erschossen werden, aber.
Ja, weil der Film insgesamt ja bildlich sehr homogen, sehr schön, tolle Panoramaaufnahmen, ne? Nach wie vor, also funktioniert jeder einzelne Shot für mich, ist nichts von langweilig. Klar, der Inbegriff von Slow Pace, ne? Und
total.
Oder Slow Burn jetzt nicht, aber
Slow Pace.
Slow Pace, es ist schon sehr langsam erzählt und du hast Szenenübergänge, da sind dann einfach total schöne weite Aufnahmen, ne?
Aufnahmen mit Totalen gearbeitet, ja.
Aufnahmen von den Weiten der Prärie, so, das wollte ich sagen. Genau, viel mit langen Brennweiten, ne, auch gearbeitet. Das ist mir aufgefallen tatsächlich. Und die Musik ist halt eine Hymne.
Total, ja.
Die Musik ist, ist halt auch ein Oscar-Beatty-Score, muss man sagen. Der fängt an mit so, also die Melodie ist immer, nicht immer die gleiche, aber es sind immer sehr wiederkehrende Melodien. Zu Beginn ist es nur ein Instrument, später wird es immer epochaler und der bleibt auch im Ohr, der Soundtrack. Der ist halt so,
das typische Leitmotiv.
Das typische Leitmotiv, genau. Der ist, ja. So, der ist so wunderschön, dieser Score.
Total, ja. Habe ihn halt gerade auch noch mal im Zug gehört.
Ja.
Also die Musik ist, ja, die sehr viel mit Streichern wird da gearbeitet, ein bisschen auch mit Blasinstrumenten und immer wieder aber auch mit Perkussionsinstrumenten, also so militärischen Trommeln, die noch so ein bisschen im Ohr klingen und sagen sollen, okay, ja, er ist ja eigentlich noch der Soldat, er ist ja eigentlich noch der Militär, aber das schwindet dann immer weiter mit der Zeit. Übrigens, zur Kamera wollte ich auch noch sagen, ist dir aufgefallen, wie unterschiedlich die Weißen und die Ureinwohner da gefilmt werden? Das ist total spannend, finde ich.
Nee, da habe ich gar nicht so einfach die Art, wie gefilmt wird oder farblich auch was?
Nee, also die Art, wie sie gefilmt werden. Also die Weißen werden total oft so in näheren Aufnahmen, so Cowboy-Shot-mäßig gefilmt und sind dann immer Front und Center. Und die Ureinwohner werden total oft so als Teil eines einer Totale gezeigt. So, das ist so richtig dieses Selbstverständnis, wie sich die beiden Völker wahrnehmen. So, der Weiße hat sich schon immer für Front und Center des Universums gehalten, muss man leider sagen. Und die Ureinwohner sehen sich ja einfach so im Einklang mit der Natur, als Teil der Natur. Und genauso werden sie dann auch von der Kamera eingefangen und in die Szenerien eingearbeitet. Und selbst wenn die miteinander interagieren, also außer sie sitzen jetzt in einem Zelt drin, in ihren Tipis oder am Lagerfeuer oder so, werden auch Interaktionen zwischen denen so ganz oft an den Bildrand geschoben. So, das heißt, du hast immer noch zwei Drittel Bild, wo du Natur siehst.
Ja.
Ja. Weil die eben im Einklang mit der Natur sind und sich als Teil dieser Natur sehen.
Eine Kameraeinstellung, ne, die ja so bis zur Hüfte geht oder bis unter den Gürtel knapp.
Ist der Cowboy-Shot,
ja. Ja, die amerikanische wird es genannt, weil es eben von den Cowboys so ein bisschen inspiriert ist tatsächlich. Ja.
Ja.
Oder von Western-Motiven, Western-Filme. Aber nee, das ist mir, hab ich gar nicht so drauf geachtet, dass der tatsächlich so ein bisschen zwischen, ich sag mal, ziviler Gesellschaft und eben den Ureinwohnern.
Apropos ziviler Gesellschaft, spoilern wir jetzt den Film oder lassen wir das jetzt alles so im Ungewissen, sag ich mal?
Was heißt Spoiler? Man kann ja nicht viel spoilern. Ich finde ja, ich will ja die letzte Szene, das Ende, da will ich schon drüber sprechen. Das ist herzzerreißend, muss ich sagen. Auch die Ikonografie vielleicht nochmal, ne? Du wolltest wissen, ob wir spoilern. Aber bring einfach deinen Punkt, hau einfach raus.
Ja. Ich wollte einfach nur mal fragen, also generell, wie die Weißen in dem Film dargestellt werden. Ich finde das Ende schon sehr, sehr bitter. Mit dem Pferd und dem Wolf. Also sehr, sehr bitter. Aber eigentlich wollten wir, hast du vorhin extra noch gesagt, wir wollten nochmal auf diesen verrückten General da zu sprechen kommen.
Oh ja, tatsächlich.
Weil das ist ja so ein Typ, also er genehmigt ihm ja, dass er nach Fort Sedgwick darf. Aber das ist ein sehr, sehr kurioses Gespräch und der Typ nimmt sich gleich darauf das Leben und das ist ja überhaupt erst der Auslöser dafür, warum John Dunbar da so einsam und verlassen ist, weil der Typ war ja der Einzige, der wusste, wohin er ihn geschickt hat, aber er hat es wohl irgendwie schriftlich nicht festgehalten, deswegen wusste keiner, wo John Dunbar auf war.
Klar, der hat doch da was auf den Zettel drauf gekritzelt.
Ja, aber irgendwie, ich weiß
nicht. Diese Szene ist so crazy, ich musste auch, also früher dachte ich immer, okay, die sind schon verdammt lange, verdammt einsam da in diesem Stützpunkt irgendwie, ne? man muss aber auch dazu sagen, in der Langfassung haben wir ja auch ein bisschen noch eine weitere Erklärung für das ganze Ding, ne? Dass der Stützpunkt ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt besetzt war und dass diese Leute...
Gemeutert, ja.
Ja, genau, der war so ein bisschen gemeutert oder die waren ja auch so... weiß ich nicht, ob... Also im Grunde wird ja erzählt, die wurden vergessen. So wie der andere Stützpunkt ja auch irgendwann mal vergessen wurde. Aber dazu kommt halt noch eben, ich denke, dieses posttraumatische Stresssyndrom oder wie man das nennt, ne? Also quasi, ob die vorher in einer ziemlich heftigen Schlacht gekämpft haben. Also ich rede jetzt wieder von diesem Offizier, den du gerade zu Beginn meintest, ne? Und nicht diese Rückblende oder diese Parallelhandlung, die uns da in der Langfassung suggeriert wird.
Da wird, also in dieser Rückblende, genau, wird kurz gesagt so, die waren da halt an diesem Stützpunkt, da ging nichts ab und dann hat der Befehlhabende da einfach gesagt, oder der Befehlshabende hat einfach gesagt, so, ihr könnt euch verpissen, viel Spaß.
Ja.
So. Und dann
die sind seitdem quasi war desertiert, dieser, ja.
Genau, die sind halt desertiert.
Ja.
So, aber warum hat sich jetzt dieser General, ich glaube, es war ein General, warum hat der sich jetzt umgebracht? Also der hing ja offenbar an der Flasche und hatte seinen Verstand verloren, weil er hat sich da in die Hose gepisst und, und all so ein Kram.
Ja, PTSD.
War einfach, Krieg war einfach zu viel für ihn, ja, okay.
Ich denke schon, dass der genauso wie John Dunbar aus so einer Schlacht da irgendwann mal hinversetzt wurde und den Verstand verloren hat. Und das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen ihm und John Dunbar. Der ist ja nicht der reine Systemsoldat, sondern der hat schon noch einen eigenen Willen und eine eigene, also man merkt ja, er ist ja nicht so der typische Soldat. Der Typ schreibt, er führt Tagebuch, der will die Leute kennenlernen, der ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, der ist ja nicht so die geborene Killermaschine oder Befehlssoldat, sondern der hat schon auch so eine nachdenkliche, verletzliche Seite irgendwie, ne?
Ja.
Und das ist ja überhaupt der Grund, warum er, also jeder andere hätte wahrscheinlich auch die Indianer abgeknallt und er will sie halt kennenlernen, ne? Der will halt schon den Kontakt mit den Leuten haben und ja, der kommt zu diesem Fort und erwartet ja tatsächlich, dass da Leute sind, die dann entweder mit ihm da sind oder die er ablösen kann. Und später kriegt er dann noch Gesellschaft. Und ich denke, hier in dem Moment, wo er das Fort erreicht, trifft er die Entscheidung, okay, ich bleibe jetzt alleine hier. Ich gehe das Risiko ein und bleibe einfach alleine, ja. Das ist, ja.
Ja, ist also eine Entscheidung. In der Hinsicht ist ja seine Freundschaft zu den Indianern auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, ne? Weil er wartet ja auch, glaube ich, auch einen Monat lang da rum oder so.
Ja, länger.
Also einen Monat lang wartet er da und richtet das alles wieder her, bis er überhaupt auch mal Kontakt zu den Sioux bekommt.
Ja.
So, und ich glaube, er hat auch irgendwann einfach die Schnauze voll von dieser Isolation und deswegen lässt er sich dann auf das Stell dich ein mit den Ureinwohnern ein. So. Da kommen so ein paar Faktoren zusammen, die es einfach alles begünstigen in dieser Situation. Mhm. Ja.
Die Planetenkonstellation war gut.
Auch das, ja.
Also ich hätte auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt, ich stelle mir immer so ein bisschen vor, ich glaube, ich wäre auch so der John Dunbar gewesen zu der Zeit. Also ich kann, der Film, der löst in mir auf jeden Fall so ein warmes, gutes, positives Gefühl von menschlichen Verbindungen aus, weißt du, da ist kein, so, wie soll ich sagen, da sind keine Vorurteile, da ist keine vorbelastete Beziehung, sondern beide Seiten gehen so komplett unschuldig an die Sache heran, weißt du, und bei anderen Filmen hat man schon oftmals irgendwie Konflikte, die vorausgehen, vorausgeschickt werden und hier ist alles sehr jungfräulich und ja, da ist die Natur auf der einen Seite und eben diese Verbindung zwischen Zivilisation und den naturbelassenen Ureinwohnern so, ne? Und im Grunde ist ja eine Message des Films, ich glaube, das ist das, was du sagen wolltest, ne? Von wegen Spoiler, dass er ja dann quasi irgendwann dem Militärdienst auch, also er desertiert ja auch, quittiert seinen Dienst und entschließt sich, okay, ich gehe mit euch. Ich will jetzt auch nicht mehr hier in meinem Fort bleiben, ne? Er wird also Teil dieses Stammes und das ist irgendwie so Teil der Message so ein bisschen. Also der Weg, den die Sioux hier gehen und die Ureinwohner im Allgemeinen, das ist schon eher der richtige als die, oder der bessere Weg als diese ganze Kolonialisierung, ne? Diese systematische Landgewinnung.
Ja.
So, das hat ihn überzeugt, das, was er da gesehen hat und wie er die Leute kennengelernt hat, ja.
Ich meine, es gibt da ja auch so ein paar Schlüsselmomente, die ihn quasi von seinen eigenen Kameraden, sag ich mal, vortreiben.
So, der Matthias hier meldet sich jetzt nochmal alleine. Wir hatten leider technische Probleme. Zweimal war die Verbindung unterbrochen. Und jetzt beim dritten Mal war die Zeit leider so weit fortgeschritten. Niklas musste los. Leider ist hier die Verbindung jetzt zweimal abgerissen. Ich weiß nicht, ob es auf meiner Seite das Problem lag oder auf Niklas Seite. Ja, wir hatten jetzt aber quasi alles, was wir an Notizen zu der mit dem Wolf tanzt abarbeiten wollen, haben wir abgearbeitet. Und ja, es gab von mir dieses kleine kurze Schlussplädoyer. Das von Niklas fehlt jetzt leider, aber er musste wie gesagt los. Ja, trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Wir hatten auf jeden Fall großen Spaß. Ich glaube, Niklas hatte auch gesagt, das ist für ihn der erste 5-Sterne-Film dieses Jahr. Für mich auch. Also es war schon immer einer meiner Lieblingsfilme, der mit dem Wolf tanzt, und wird auch so bleiben. Genau. Stand jetzt, ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Film ist immer noch in der Arte-Mediathek abzurufen, kostenlos abrufbar. Es gibt auch, glaube ich, gerade eine Dokumentation über Kevin Costner, eine Arte-Dokumentation, könnt ihr euch auch gerne mal angucken, sowohl in der Mediathek, ich denke auch bei YouTube kann man die sich anschauen. Sehr gute Filme auf jeden Fall, sehr gute, gut recherchierte Beiträge bei Arte, wie immer natürlich. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich danke jetzt auch mal vielen Dank Niklas, auch wenn er hier nicht mehr da ist. Genau. Schaut auf jeden Fall bei YouTube vorbei, bei den verdammten Nerds. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, da tut sich hin und wieder was. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einen guten Ritt und bleibt uns treu.